Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lernplattformen sind überlastet oder wurden gehackt. Auch beim zweiten Schullockdown zeigt sich gerade, viele Schulen in Deutschland können sich einfach noch nicht auf eine funktionierende digitale Ausstattung verlassen. Ein Thema gleich bei uns. Am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Zigtausende Schülerinnen und Schüler sitzen jetzt wieder wegen des beschlossenen Lockdowns zu Hause. Und eigentlich sollte man meinen, dass es mit dem Distanzunterricht inzwischen deutlich besser klappen müsste. Schließlich sind gut 9 Monate vergangen, seitdem die Schulen erstmals bundesweit schließen mussten. Doch vielerorts ist die IT-Ausstattung in den Ländern offensichtlich nicht mitgewachsen. In Bayern, Berlin und im Saarland etwa gab es gravierende Ausfälle der Lernplattformen. Aus Sachsen wurde gar ein Hackerangriff gemeldet. Was das für den Lern- und Lehrbetrieb aktuell bedeutet, das kann uns Udo Beckmann sagen, Bundesvorsitzender beim Verband Erziehung und Bildung. Guten Tag, Herr Beckmann.
Ich grüße Sie.
Herr Beckmann, was heißt das jetzt ganz praktisch, wenn Lernplattformen wie zum Beispiel MEBIS in Bayern ausfallen?
Ja, die große Erwartung, die ja geschürt worden ist seitens der Politik, ist, dass jetzt im zweiten Lockdown ja schon vieles besser ist. Man hat ja die Lernplattformen in den verschiedenen Ländern, die ja auch größtenteils unterschiedlich sind, weiterentwickelt und den Eindruck erweckt, jetzt würde dies eine ernsthafte Unterstützung für die Lehrkräfte sein. Und wir haben jetzt festgestellt, dass Ähnliches passiert ist wie im ersten Lockdown auch. Da gab es ja auch schon die eine oder andere Plattform, die dann gleich in die Knie gegangen ist. Also Beispiel Logineo in Nordrhein-Westfalen. Und den gleichen Effekt haben wir jetzt wieder. Also anscheinend ist die Ausstattung auch bezüglich der Plattformen nicht so ausgelegt, dass sie einem tatsächlichen Ansturm gewachsen ist. Und das muss eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr wundern. Und jetzt sind die Lehrkräfte natürlich dann wieder auf sich gestellt, zu gucken, wie sie dieses Defizit, was sie in der Infrastruktur haben, weiter ausstatten.
Das heißt, gibt es irgendeine Form von Unterstützung inzwischen für Lehrkräfte? Also bei Unternehmen gibt es ja so klassischerweise immer den IT-Support.
Ja, der IT-Support ist auch ein spannendes Thema, weil das ist ja eine sehr alte Forderung. Solange wir über Digitalisierung diskutieren, auch im Kontext mit dem Digitalpakt, dass es ja nicht sein kann, dass der IT-Support davon abhängt, ob die Schule eine Lehrkraft oder ein Elternteil hat, was dies regeln kann, sondern das ist Aufgabe der Schulträger, dies zu unterstützen. Da stellen wir allerdings fest, dass es da im zurückliegenden Jahr doch erhebliche Anstrengungen gegeben hat und unsere Forsa-Umfragen zeigen, dass wir hier eine deutliche Verbesserung haben, aber das bei weitem noch nicht flächendeckend so ist, wie es sein müsste, sondern immer noch eine starke Abhängigkeit der einzelnen Schule von den unterschiedlichen Gegebenheiten ist, wie vorhin angesprochen, Lehrkraft, Elternteil oder eben der Schulträger stellt Support zur Verfügung.
Technisch gibt es Schwierigkeiten, aber auch organisatorisch. Also viele Schulen mussten ja nach den Bund-Länder-Beschlüssen zum Lockdown sich erstmal sammeln. Woran liegt das? Warum ist es so schwer, langfristige Konzepte, Stundenpläne zu erstellen, die man dann je nachdem, wie vielleicht dann auch wieder so eine Bund-Länder-Versammlung sich entscheidet, die man dann aus der Schublade holen kann?
Ja, es ist schon verwunderlich, dass auch seitens der Kultusbürokratie hier nicht besser vorgearbeitet worden ist. Also wir haben ja immer so diese Geschichte so auf Sicht fahren und ich glaube, von diesem auf Sicht fahren muss man sich dringend verabschieden, sondern wir brauchen ganz klare Angaben auch und das ist auch eine Forderung des VBE seit Beginn der Pandemie zu sagen, wenn es ein bestimmtes Infektionsgeschehen gibt, dann müssen ganz bestimmte Maßnahmen von den Schulen angesetzt werden können, wobei man ja sage ich mal, einen Standard beschreiben kann, aber den Schulen darüber hinaus auch Spielräume gibt, in denen sie sich bewegen können, je nach Gegebenheit der Schule. Also wenn ich eine Schule habe, die sehr gut digital ausgestattet ist, die schon das auch eingeübt hat mit den Schülerinnen und Schülern, also wo es Bestandteil des Schullebens war und des Unterrichts war, dann kann man denen ja eher die Chance geben, auf Distanzlernen zu geben, wie anderen, bei denen das nicht ist. Also hier da fehlt uns eigentlich eine klare Linie der Ministerien beziehungsweise der Schulminister.
Und die erhoffen Sie sich sicherlich auch fürs nächste Jahr dann mal endlich.
Oh, die ist sehr zwingend, weil ich glaube, wir gucken jetzt alle gebannt auf den Januar. Wir haben jetzt ja erstmal die Ansage bis zum 10. Januar. Am 5. Januar soll es ja wieder eine Konferenz geben, der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Und ich erwarte eigentlich, dass die Schulen auch frühzeitig informiert werden, wie es weitergehen kann. Denn es bedarf ja immer eines gewissen Planungszeitraums auch, um sich auf neue Situationen einzustellen. Also die Kultusministerien sind in der Pflicht, jetzt konkrete Perspektiven für das laufende Schuljahr zu entwickeln. Und dabei ist für mich ganz wichtig, auch mal jetzt deutlich zu machen, wie sieht das denn mit der Leistungsbeurteilung unter den gegebenen Corona-Bedingungen auf? Welche Spielräume haben da die Schulen? Wie wird man das bei den Abschlussprüfungen berücksichtigen? Und da war der Hinweis aus der KMK jetzt, ja, wir warten mal erst noch den Januar ab. Nein, man kann den Januar nicht abwarten. Wir haben im Januar Ende Januar Halbjahreszeugnisse. Wir brauchen jetzt Ansagen, verlässliche Ansagen für die Schülerinnen und Schüler und Eltern und Lehrer.
Jetzt wird ja aktuell diskutiert, wie eine Impfstrategie aussehen soll. Konkreter Anlass, es deutet sich an, dass vielleicht schon vor Jahresschluss die ersten Impfungen hier in Deutschland möglich sein könnten. Welche Impfstrategie wünschen Sie sich denn für den schulischen Bereich?
Naja, wir wissen ja, dass es verschiedene Kategorien gibt, wann wer beim Impfen berücksichtigt wird. Und wenn wir natürlich weiterhin die Priorisierung des Bildungssystems und auch den Fokus der Offenhaltung von Schulen haben, dann muss man sich darüber verständigen, ob die Eingruppierung der Lehrkräfte jetzt in die Impfgruppe 4 dann weiter so belassen werden kann oder ob man hier nochmal neu diskutieren muss. Also die UNICEF hat ja zum Beispiel den Hinweis gegeben, dass Lehrkräfte zu einer höheren Priorisierungsgruppe gehören sollten, wenn man eben vermeiden will, dass es sehr lange Schulschließungen geben soll. Und natürlich ist hier immer zu betonen, dass der Impfschutz für Lehrkräfte natürlich auch auf der Freiwilligkeit der Lehrkräfte beruht.
Sagt Udo Beckmann, Bundesvorsitzender beim Verband Erziehung und Bildung. Und das Gespräch mit ihm habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet. Das Elternhaus entscheidet in Deutschland immer noch zu oft darüber, ob ein Kind einmal studiert oder nicht. Das belegen zahlreiche Studien. So gilt bei den meisten Kindern aus Akademikerfamilien der Weg an die Universität geradezu als vorgezeichnet. Allerdings sagen diese Studien nichts darüber aus, ob dem Akademikernachwuchs der Studienbeginn leichter fällt als dem aus Nicht-Akademikerhaushalten. Forschende der Ruhr-Universität Bochum und der Schweizer Universität in Bern sind dieser Frage nachgegangen und haben nun herausgefunden, dass Akademikerkinder deutlich mehr Stress empfinden als junge Frauen und Männer ohne akademischen Hintergrund. Klaus Deuse stellt uns die Studie vor.
An Stressfaktoren mangelt es in den ersten Monaten an einer Hochschule nicht. Erstsemester müssen sich mit den akademischen Studieninhalten anfreunden, stellen sich die Frage, ob sie in den gewählten Disziplinen wirklich richtig sind oder ganz profan, wie man soziale Kontakte auf dem Campus knüpft. Dieser empfundene Stress hinterlässt messbare Spuren, erläutert die Verhaltensbiologin Nina Minklei von der Ruhr-Universität Bochum.
Wenn jemand Stress ausgesetzt ist, werden verschiedene Mechanismen im Körper in Gang gesetzt, unter anderem die sogenannte hormonale Stressachse. Dabei wird über mehrere beteiligte Hormone und Zwischenschritte am Ende Cortisol in das Blut abgegeben. Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung kann man darin dann einen signifikanten Anstieg der Cortisolkonzentration messen.
Wie hoch der Stress bei Studierenden aus Akademiker- und Nicht-Akademiker-Familien jeweils ist, hat das Forscherteam, zu dem der Erziehungswissenschaftler Alex Bertrams von der Universität Bern gehört, mit einer Haaranalyse ermittelt. Denn das Stresshormon Cortisol gelangt über den Blutstrom in die Haarwurzeln und lagert sich dann in den nachwachsenden Haaren ab. Für die Forscher ein Problem. Viele männliche Studierende bevorzugen Undercut-Frisuren oder einen frisch rasierten Glatzkopf. Da zumindest 2 Zentimeter lange Haare benötigt werden, nahmen schließlich nur 71 weibliche Studierende an der Untersuchung teil.
In unserer Untersuchung interessierte uns die Stressbelastung während der ersten 1,5 Monate des Studiums. Dafür haben wir den Testpersonen nach dieser Zeit jeweils 3 dünne Haarsträhnen vom Hinterkopf abgeschnitten. Dann haben wir von diesen Strähnen die 1,5 Zentimeter, die der Kopfhaut am nächsten waren, also quasi den neuesten Teil der Haare, abgetrennt und analysiert.
Dabei stellte sich heraus, dass Studienanfängerinnen, die aus Akademikerhaushalten kamen, in denen mindestens ein Elternteil selbst über einen Hochschulabschluss verfügt, höhere Stresslevel aufwiesen als solche aus Nicht-Akademikerhaushalten. Erziehungswissenschaftler Alex Bertrams schlussfolgert daraus,
dass Akademikerkinder tatsächlich versuchen, den Status der Familie zu erhalten, auch dann, wenn sie vielleicht gar nicht so ein großes Interesse für einen bestimmten Studiengang haben oder überhaupt für das Studieren oder ihnen auch die Fähigkeiten dafür fehlen.
Dennoch studieren Arzttöchter häufig Medizin oder Söhne von Rechtsanwälten Jura mit dem Ziel, einmal die Praxis oder Kanzlei der Eltern zu übernehmen. Kinder aus Akademikerfamilien geben eher dem Erwartungsdruck nach, auch wenn sie sich mit der Aufnahme eines Studiums womöglich selbst überfordern. Der mittels Haaranalysen nachgewiesene Stress lässt aber nicht nur diese Schlussfolgerung zu, sondern zeigt auch andersherum.
In der Nicht-Akademiker-Familien könnte es so sein, dass hier weniger Druck vorherrscht, weil man ja keinen Status verlieren kann. Man kann nur gewinnen aus Perspektive der Gesellschaft.
Das kann gerade zu Beginn des Studiums für die Studierenden aus Nicht-Akademiker-Haushalten motivationsfördernd und letztlich auch stressmindernd sein. Nun wollen die Wissenschaftler aus Bochum und Bern herausfinden, wie es weitergeht, ob die in der Anfangsphase des Studiums gefundene unterschiedliche Stressbelastung auch in späteren Semestern anhält oder mit der Zeit verschwindet. Eines lässt sich aber jetzt schon sagen. Ein Studium aufzunehmen, nur weil es das familiäre Umfeld erwartet, kann zu Dauerstress führen. Und der ist bekanntermaßen nicht gesund.
Und das Thema Stress beschäftigt uns auch in unserem nächsten Beitrag aus Japan.
Campus und Karriere. International.
Während die deutschen Grundschüler und Schülerinnen bei der kürzlich veröffentlichten TIMSS-Studie in Mathematik und Naturwissenschaften eher mittelmäßig abschnitten und es auf Platz 25 schafften, rangiert Japan mit Platz 5 im internationalen Vergleich ziemlich weit vorne. Doch dieser Erfolg hat auch so seine Schattenseiten, denn bei vielen Schülerinnen und Schülern ist das Leben allein darauf ausgerichtet, die Schule mit sehr guten Noten zu meistern und anschließend zu einer der begehrten Universitäten zugelassen zu werden. Einige zerbrechen regelrecht an diesem Leistungsdruck, wie auch die steigende Suizidrate unter Frauen und Kindern zeigt.
Bei Ihnen hat es in den vergangenen Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den deutlichsten Anstieg bei den Suizidraten gegeben. Japans Jugend nimmt innerhalb der G7-Staaten in der Suizidstatistik seit Jahren den ersten Platz ein. Die Gründe dafür sind vielfältig. Mobbing ist einer, aber auch der permanente Leistungsdruck. Japanische Kinder gehen schließlich nicht nur in eine, sondern meist in zwei Schulen. Morgens in die reguläre und dann oft bis spät abends noch in die Juku, die Paukschule. Wenn man gekämpft hat, darf man verlieren, aber wenn nicht, ist das schlecht. Für solche gibt es keinen Morgen mehr. Jetzt ist der Moment anzufangen. Mit markigen Worten wie diesen wirbt eine Schule im Internet für sich und ihr Programm. Wer hier lernt, so das Versprechen, wird die Aufnahmeprüfung für die Universität schaffen. Die Prüfung, die noch immer über den künftigen Weg des Kindes entscheidet und in die viele japanische Jugendliche einen erheblichen Teil ihrer Zeit stecken. Und nur der Sieg zählt. Ich bin froh, dass ich 3 Jahre lang so hart gearbeitet habe, sagt dieses Mädchen einer japanischen Tageszeitung nach bestandener Eingangsprüfung. Sie wird dazugehören. Er hingegen nicht. Er sei bei der Uni-Aufnahmeprüfung durchgefallen und sein Leben nun zerstört. Er fühle sich, als sei sein Leben nun vorbei. Ein Burnout hat ihn nach eigenen Angaben völlig beim Lernen blockiert. Dass der Jugendliche so empfindet, kommt nicht von ungefähr. In der japanischen Gesellschaft zählt oft nur, wer gleichförmig mit den anderen mitläuft. Also Schule, Studium, Job und dann am besten heiraten und Kinder kriegen. Das ganze Bildungssystem ist praktisch so ausgerichtet. Ausnahmen sind selten. Eine liegt im Westen Tokios. Dort besuchen Momoka und Chiharu die Sakuragoka Mittelschule. Die 13-Jährigen sind zwei aufgeweckte, fröhliche und angenehm vorlaute Mädchen. Doch diese Seiten waren an ihrer letzten Schule, einer feinen Privateinrichtung, eher nicht so gefragt.
Wer über den Flur rannte, musste danach eine Art Entschuldigungsbrief abgeben. Und wer nicht sauber genug geschrieben hatte, musste alles neu schreiben.
Kniestrümpfe waren nicht erlaubt, beziehungsweise mussten immer dreimal gefaltet werden, erzählen sie kichernd. Chiharu, die kerzengerade am Tisch sitzt und die in ihren Gesten etwas Vornehmes hat, litt besonders an der Enge ihrer alten Schule.
Ich hatte den Eindruck, dass ich vor lauter Lernen gar keine Zeit mehr für mich hatte und auch nicht besser wurde in der Schule. Meine Mutter hat gemerkt, dass ich immer stiller wurde und hat mich gefragt, was los ist. Sie wollte mich wieder lachen sehen und deshalb bin ich hierher gekommen.
Wir sind jetzt viel fröhlicher und positiver, weil wir so sein können, wie wir sind.
Ich denke, ich werde mich immer an diese 3 Jahre erinnern, die mir so einen riesigen Spaß gemacht haben und in denen ich so viel gelernt habe.
Der langjährige Schuldirektor Saigo, der inzwischen im Ruhestand ist, hat die Tokyota-Mittelschule komplett umgekrempelt, viele Regeln abgeschafft und das Kind und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt gerückt. So dürfen Schüler und Schülerinnen zum Beispiel auch im Unterricht schlafen.
Wissenschaftlich ist das ja erwiesen. Wenn man müde ist, soll man schlafen. Und so ein Powernap kann dabei helfen, sich danach wieder zu konzentrieren.
Und tatsächlich, in einer Klasse hat ein Mädchen den Kopf auf den Tisch gelegt und schläft. Passiert ihr das oft?
Yes, yes, yes.
Dass sie so müde ist, liegt an der Juko, denn in die gehen die Kinder natürlich trotzdem noch.
Ich bereite mich auf die Eintrittsprüfung für die Oberschule vor. Und da muss ich viel lernen und schlafe wenig.
Schlafen im Unterricht, keine Schulglocke, Handys darf man mitbringen. In der Mittelschule ist nicht nur das anders, sagt eine 14-Jährige aus derselben Klasse.
There's no test.
Es gibt hier keine Tests.
In our school.
Und eine Art Flextime, die vor allem hilfreich für Schulverweigerer sei. Anders als sonst üblich müssen die Kinder an der Tokyota Mittelschule erst zum Unterrichtsbeginn erscheinen und nicht schon lange vorher. Das kann eben auch mal erst um 9 Uhr morgens sein. Eine Schule ohne strenge Vorschriften, da ist es dann auch nicht immer so vorbildlich ruhig im Klassenraum. Das müsse man in Kauf nehmen, sagt Lehrer Eiji Matsuo.
Ich als Kunstlehrer kann das, denke ich, besonders gut beurteilen, denn ich sehe, wie sich die Kinder entfalten. Und genau das passiert. Also ich glaube, es ist die bessere Methode.
Und eine, die sich inzwischen rumgesprochen hat. Die Mittelschule erlebt einen regelrechten Run und muss jetzt einen Aufnahmestopp für Kinder aus anderen Vierteln verhängen.
Über etwas Entschleunigung und viel Leistungsdruck im japanischen Bildungssystem, berichtete Katrin Erdmann. In den Niederlanden, Belgien und Portugal steht es inzwischen unter Strafe, das sogenannte Catcalling. Übersetzt heißt es so viel wie Katzengeschrei, gemeint ist damit verbale sexuelle Belästigung. Das können Kuss, Zisch oder Pfeifgeräusche sein, aber auch provokante Sprüche, denen vor allem Frauen ausgesetzt sind. Inzwischen gibt es in Deutschland zahlreiche Initiativen, Catcalling mit Bußgeldern zu bestrafen. So haben seit August rund 69.000 eine entsprechende Online-Petition gezeichnet. Außerdem gibt es in über 60 Städten Gruppen, die Catcalling im wahrsten Sinne des Wortes ankreiden, um das Problem in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Nicole Albers hat in Münster eine solche Gruppe begleitet.
Er scannte mich von oben bis unten ab und sagte, schöne Frau, schöner Körper. Es war ein ekliges Gefühl.
Christina diktiert einen Spruch, den eine junge Frau der Instagram-Gruppe Catcalls of Münster geschickt hat. Die Frau hat diese Anmache in der Nähe des Bahnhofs in Münster über sich ergehen lassen müssen. Und genau an diesem Ort kniet nun Christinas Freundin Johanna auf dem Asphalt und schreibt den Spruch in großen bunten Lettern mit Kreide auf den Bürgersteig. Das Ziel? Aufmerksamkeit erregen.
Dass es dieses Problem gibt und dass es so viele Betroffene gibt, die das täglich zu spüren bekommen, den Betroffenen öffentlichen Raum zu geben, ihnen zu zeigen, ihr seid damit nicht alleine und wir machen jetzt darauf aufmerksam und möchten, dass sich was ändert.
Im September hat sich die Gruppe in Münster gebildet, zunächst bestehend aus einer Handvoll Studierender. Mittlerweile gehören um die 30 Leute dazu. Das ist auch gut so, denn die Gruppe hat so viel zu tun, dass ihre Mitglieder mittlerweile täglich unterwegs sind.
Für heute haben wir 4 Stationen rausgesucht. Insgesamt haben wir aber noch eine ganze Menge zu tun. Uns haben allein im September 73 Nachrichten erreicht, im Oktober 75 und für November sind wir jetzt auch schon wieder bei über 50 Nachrichten.
Und jeden Tag kommen neue hinzu, die die Catcalls of Münster-Gruppe liest und bearbeitet. Das sei nicht immer ganz einfach, erzählt Johanna.
Die Nachrichten berühren mich oft sehr, vor allem wenn ich Sachen lese, wo Frauen so respektlose Sachen erlebt haben. Und die Person, die jetzt was gesagt hat oder was getan hat, ist weitergegangen und hat einen lustigen Abend gehabt. Und das fühlt sich dann manchmal richtig unfair und richtig unbefriedigend und frustrierend an.
Und manche Schilderungen, erzählt Christina, seien so heftig, dass die Ehrenamtlichen hinter Ketkolsow das Opfer an die Polizei oder an Beratungsstellen verweisen müssen. Mit dem Frauennotruf bestehe mittlerweile ein reger Austausch.
Uns erreichen auch oft Nachrichten, die eine körperliche Dimension beinhalten. Wir kreiden auch körperliche Formen von Belästigung an. Allerdings kreiden wir keine Vergewaltigung an, weil das für die Straße einfach zu heftig ist. Die Gefahr, dass jemand retraumatisiert wird, dass jemand getriggert wird, ist da zu krass. Und natürlich wollen wir auch Kinder dann vor so extremen Inhalten schützen.
Deutschlandweit gibt es mittlerweile ein Netzwerk von über 60 Catcalling-Gruppen. Die ursprüngliche Idee stammt aus den USA. Vor 4 Jahren hat eine Frau in New York angefangen, auf Catcalls aufmerksam zu machen. Mittlerweile gibt es weltweit Gruppen. Es geht darum, auf das Problem hinzuweisen, sensibel zu machen und nötigenfalls einzugreifen, wenn eine Person belästigt wird. Außerdem hat die Gruppe ein großes Ziel, sagt Johanna von Catcalsow Münster.
Am besten wäre es, wenn Catcall strafbar gemacht wird, dass die Täter eine Konsequenz befürchten müssen, wenn sie respektlose Sachen von sich geben oder sich respektlos verhalten.
Nicht nur ein frommer Wunsch. In einigen europäischen Ländern ist das bereits Realität. Beispiel Frankreich. Wer dort eine Frau verbal angreift, muss einige 100 € Strafe zahlen. In Deutschland versucht eine Petition, das ebenfalls durchzusetzen. Mehr als 66.000 Menschen haben dafür bereits ihre Unterschrift gegeben. Catcalling ist mittlerweile vielen bekannt. Frauen wie auch Männer bleiben bei Johanna und Christina stehen, schauen auf den Spruch am Boden und nicken. Den meisten ist anzusehen, dass sie wissen, um was es geht.
Schon häufiger gesehen. Es geht darum, dass Frauen irgendwie gemacht werden, irgendwie auf der Straße. Also ich finde es richtig gut, dass das mal sichtbar gemacht wird. Also mir persönlich ist es halt auch schon häufiger passiert, dass man blöde, unangenehme Sprüche gedrückt bekommt und dass das ja dadurch so sichtbar gemacht wird, finde ich richtig gut.
Ich finde diese Aufgabe sehr toll. Das ist sehr gut.
Mittlerweile haben Christina und Johanna mehrere Catcalls auf den Straßen Münsters angekreidet und für Instagram fotografiert. Für heute ist Schluss. Johanna muss noch zu einer Vorlesung, Christina zurück an ihren Schreibtisch zur Bachelorarbeit.
Wie lange wir persönlich das jetzt weitermachen werden, ist, glaube ich, unklar. Erstmal noch eine ganze Weile, denke ich. Und irgendwann kann ja aber natürlich auch das Projekt andere Personen finden, die es weiterführen, weil es da ja gar nicht um uns geht, sondern einfach um die Sache an sich.
Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.